Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Es klingt wie in einem Polit- oder Agenten-Thriller. Ein Mann, der einst gegen einen Staat kämpfte, wird im Auftrag eben dieses Staates in einem fremden Drittland umgebracht. Und doch könnte es sich genauso abgespielt haben. Im August stirbt ein Georgier in einem Park in Berlin-Moabit. Erschossen. Kurz darauf wird ein mutmaßlicher Täter festgenommen und es gibt den Verdacht, der Mord könnte politisch motiviert sein. Die Ermittler vermuten, Russland wollte sich dafür rächen, dass der Getötete im Tschetschenienkrieg auf Seiten der antirussischen Separatisten aktiv war. Heute übernahm die Bundesanwaltschaft den Fall, der nun die ohnehin unterkühlten Beziehungen zwischen Deutschland und Russland noch frostiger werden lässt. Denn die Bundesregierung wies zwei russische Diplomaten aus. Jo Angerer berichtet.
In der Bundesregierung ist von einem Warnschuss die Rede. Die beiden Diplomaten müssen Deutschland nun innerhalb weniger Tage verlassen. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung sind sie Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes. Eine politische Reaktion auf die neuen Erkenntnisse des Generalbundesanwaltes zum Mord an dem Georgier Zemelkan Kangushvili im August in einem Berliner Park. Die beiden Botschaftsmitarbeiter haben möglicherweise gar nichts mit dem Mord zu tun. Sehr wohl aber gäbe es tatsächliche Anhaltspunkte, dass staatliche Stellen Russlands verwickelt seien, so der Generalbundesanwalt. Es wäre ein politischer Mord. Ein russisches Gesetz aus dem Jahr 2006 erlaubt solche Aktionen. Das Mordopfer, ein ehemaliger Kämpfer im Tschetschenienkrieg, galt in Russland als Terrorist und Staatsfeind. Der mutmaßliche Täter sitzt in deutscher Untersuchungshaft. Es gilt als sicher, dass sein Pass auf den Namen Vadim Sokolov gefälscht war. Der russische Journalist Roman Dobrohotov hat die Recherchen mit angestoßen. Auch er hat den Verdacht, dass es einen Zusammenhang mit den russischen Geheimdiensten gibt. Wir haben es von Anfang an vermutet, da wir gesehen haben, dass er mit einem gefälschten Pass nach Deutschland eingereist war. In der Datenbank Rosspassport gibt es keine Daten auf den Namen Vadim Sokolov. In der Regel können nur Geheimdienstmitarbeiter so die Grenze passieren. Parallelen zum Giftgasanschlag auf den Doppelagenten Skripal und dessen Tochter im März 2018 in Großbritannien drängen sich auf. Auch damals war vermutlich der russische Geheimdienst verwickelt und auch damals gab sich die russische Regierung verschlossen, so wie heute. Dabei müsste sie als Mitglied von Interpol die deutschen Behörden unterstützen. Warum hat Russland nicht auf die Anfrage Deutschlands geantwortet, als Deutschland die Fingerabdrücke und das Bild von Sokolov bereitgestellt hatte? In 5 Minuten kann man jemand durch Fingerabdrücke finden. Russland wollte nicht nur die Zusammenarbeit mit Deutschland vermeiden, sondern hat auch bewusst Informationen über diesen Menschen gelöscht. Präsident Putin war heute in Sotschi, traf den serbischen Präsidenten. Es ging um Geschäfte, kein Wort zur Ausweisung der Diplomaten. Lediglich Putins Sprecher sprach von grundlosen Vermutungen. Es wurden Gegenmaßnahmen angekündigt. Angela Merkel äußerte sich auf dem NATO-Gipfel in London verärgert.
Erstmal haben wir diese Maßnahme ergriffen, das wissen Sie ja auch durch unsere Verlautbarung, weil wir nicht gesehen haben, dass Russland uns bei der Aufklärung dieses Mordes unterstützt. Und in bilateralen Kontakten habe ich darüber natürlich auch mit Verbündeten gesprochen. Ja.
Kreml-Chef Putin und Angela Merkel werden sich am kommenden Montag in Paris zum Ukraine-Gipfel treffen. Es geht um eine Lösung in dem festgefahrenen Konflikt. Beide Regierungen sagen, der Mordfall solle das Treffen nicht überschatten. Doch die Vertrauenskrise zwischen Deutschland und Russland hat er in jedem Fall verschärft.
Euphorisch waren sie beim Abschlussfoto nicht gerade, aber immerhin wohl erleichtert, dass dieser NATO-Gipfel endlich vorbei ist. Und das einigermaßen unfallfrei und ohne den ganz großen Eklat. Sogar der amerikanische Präsident war erfreut über steigende Militärausgaben der anderen NATO-Staaten. Zum Abschluss der 70-Jahr-Feier der NATO in London beschlossen die Partner, es solle ein Reflexionsprozess in Gang gesetzt werden. Anders gesagt, man will grundsätzlich darüber nachdenken, was die NATO in Zukunft überhaupt will und wie sie wieder mit einer gemeinsamen Stimme sprechen kann. Aus London berichtet Markus Preis.
Nur noch dieser eine Tag. Bloß kein Streit und bitte ein klares Bekenntnis, dass man noch zusammensteht. Alles war angerichtet heute Morgen in Watford vor den Toren Londons. Abgeschirmt in einem Golfhotel trafen sich die NATO-Regierungschefs. Nur 3 Stunden, wenig Zeit zum Streiten, bewusst kurz das Treffen, in dem das vermeintlich hirntote Bündnis zeigen wollte, dass es noch lebendig ist.
Ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben schon bessere Zeiten, aber auch schwierige Zeiten gehabt bei der NATO. Wir sollen nie vergessen, dass wir Alliierten sind.
Eine Botschaft, die sich früher wohl immer an ihn gerichtet hätte. The real Donald Trump im Anflug. Doch der Mann, der keine Scheu hat, irgendwelches Porzellan zu zerschlagen, war zumindest heute nicht das Problem. Stattdessen machte vorübergehend er richtig Druck. Recep Erdogan, der türkische Präsident, forderte unverhohlen mehr Rückhalt für seine Syrien-Politik und drohte, eine gemeinsame Gipfelerklärung zu blockieren, NATO-Geburtstag hin oder her. Nichts wäre es dann gewesen, etwa mit einer besseren NATO-Präsenz in Osteuropa. Wir brauchen einen Kompromiss, sagt der litauische Präsident am Morgen, und ich hoffe, dass wir den heute finden können in einem Treffen mit Präsident Erdogan. Und dann plötzlich alle Probleme wie weggeblasen in Watford. Direkt unter den Teppich, sagen manche. Als NATO-Generalsekretär Stoltenberg 3 Stunden später vor die Presse tritt, erklärt er, alle hätten sich vorbehaltlos hinter das Bündnis gestellt. Und die Kanzlerin ergänzt:
Wir haben heute, wie ich fand, eine sehr konstruktive Diskussion gehabt, die darin mündet, dass es ein Mandat gibt für den Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, eine Reflexionsgruppe einzurichten, die sich mit den Zukunftsfragen der NATO beschäftigt.
Und selbst Macron, der vor dem Treffen noch den Hirntod attestiert hatte, halbwegs zufrieden, zumal über seine Forderung nach mehr politischer Abstimmung jetzt geredet wird. Kann man sagen, dass wir uns in allem einig sind? Nein, das ist zu früh. Aber ohne meine Bemerkung hätten wir wieder nicht über Strategien diskutiert, sondern über Verteidigungsausgaben. Und Trump? Mit allem zufrieden? Auf jeden Fall blieb heute das Porzellan heil. Auch im bilateralen Gespräch mit der Kanzlerin eher freundliche Töne. Und nicht einmal dieses Video brachte ihn aus der Fassung. Es zeigt Kanadas Premier Trudeau, der sich gestern Abend wohl mit Macron und Boris Johnson darüber lustig machte, wie endlos lange der Trump immer mit der Presse spricht. Is that why you're late? Seid ihr deshalb zu spät gekommen, fragt Johnson. Und Trudeau sagt später noch, Trumps Team sei ja förmlich die Kinnlade runtergefallen. Ach, wissen Sie, Trudeau habe eben 2 Gesichter, sagt Trump auf die Szene angesprochen, aber sonst ist er ein netter Kerl. Sprach's und verschwand, allerdings ohne die eigentlich noch geplante Pressekonferenz. Und Watford hat's hinter sich. Als historisch wird der Gipfel hier sicher nicht in Erinnerung bleiben, aber wenigstens als einer, an dem nichts Schlimmeres passiert ist.
Den Zustand der NATO an ihrem 70. Geburtstag kommentiert Michael Strempel vom Westdeutschen Rundfunk.
Man muss dem französischen Präsidenten wohl dankbar dafür sein, dass er im Vorfeld dieses NATO-Treffens so drastisch auf das Bündnis eingedroschen hat. Seine Hirntoddiagnose hat selbst Deutschland aufgeschreckt. Doch die schärfste Reaktion des Außenministers: er schlägt einen Arbeitskreis vor. Und ja, es hat die NATO etwas zusammengeschweißt. Doch der größtmögliche Beweis ihres Zusammenhalts: eine mühsam gemeinsame Abschlusserklärung nach einem Gipfeltreffen. Schlimmer geht immer, aber man muss schon ein sehr sonniges Gemüt haben, um dem aktuellen Zustand der NATO etwas Positives abzugewinnen. Die unbestrittene Führungsmacht USA, regiert von einem unzuverlässigen und verlogenen Präsidenten, an dessen geistigem Zustand ernstzunehmende Zweifel angebracht scheinen. Die Türkei, wichtigster NATO-Staat an der Grenze zur Krisenregion im Nahen Osten, von einem selbstherrlichen und autoritären Präsidenten regiert, der in Syrien Krieg führt und Waffensysteme gerne mal in Russland bestellt. Überhaupt dürfte sich Russlands Präsident Putin über den Zustand der NATO am meisten freuen. Was das Wettrüsten nicht geschafft hat, schafft der politische Spaltpilz umso besser, und den züchtet Putin wie kein zweiter. Ich bin überzeugter Anhänger der NATO, aber in ihrem jetzigen Zustand möchte ich mich auf den Beistand mancher NATO-Mitglieder nicht verlassen müssen. Vielleicht kommt ja bald ein anderer US-Präsident. Vielleicht zeigen die NATO-Partner Erdogan ja doch noch seine Grenzen auf. Darauf lohnt es sich zu hoffen. Denn eine NATO mit Trump und Erdogan auf der einen und Merkel und Macron auf der anderen Seite ist vielleicht nicht hirntot, aber schizophren. Auch keine beruhigende Diagnose.
Michael Strempel kommentierte. Nikolaus ist GroKo aus, hatten die Jusos vor 1,5 Wochen bei ihrem Bundeskongress gejubelt und am vergangenen Wochenende den überraschenden Sieg von Saskia Esken und Norbert Walter Borjans als neues SPD-Führungsduo wohl als die schönste Bescherung des Jahres gefeiert. Doch ob übermorgen an Nikolaus, wenn in Berlin der SPD-Parteitag beginnt, tatsächlich die Routen für die Regierungskoalition mit der Union ausgepackt werden, Das ist nicht mehr ganz so klar. Nicht nur, weil Esken und Walter Borjans erstmal sehen wollen, was sich denn noch nachverhandeln ließe, sondern vor allem, weil der wohl bisher lauteste GroKo-Gegner, Juso-Chef Kevin Kühnert, plötzlich etwas leisere Töne anschlägt. Martin Schmidt.
Der Kampf gegen die GroKo. Es ist Kevin Kühnerts erstes großes Thema. Mit seiner No-GroKo-Tour versucht der Juso-Chef vor 2 Jahren die Genossen zu überzeugen, vor der Abstimmung über den Koalitionsvertrag.
Ich glaube, es gibt in einer Demokratie Situationen, in denen ist es notwendig, den Gang kurzfristig in die Opposition zu wählen.
Inhaltlich scheitert Kühnert zwar, doch er selbst kommt an, wird zum Politstar in der SPD und klingt heute moderater als damals. Wer eine Koalition verlasse, gebe einen Teil der Kontrolle aus der Hand, sagt er jetzt im Interview. Das sollten die Genossen berücksichtigen. Schwenkt er etwa um, jetzt wo es ernst wird? Andere Parteilinke bleiben deutlich.
Jetzt geht es tatsächlich darum, diesen Neukurs hinzukriegen, um wieder mehr Glaubwürdigkeit zu bekommen. Das kriegt man nicht, indem man jetzt schon wieder einen Haken schlägt und sagt, ach Entschuldigung, war alles nicht so gemeint. Ich werde mit meiner Stimme auf jeden Fall dafür eintreten, aus der Großen Koalition auszutreten.
Im Willy-Brandt-Haus sitzen Sie den ganzen Tag über dem entscheidenden Parteitagsantrag. In einer vorläufigen Version ist vom schnellen GroKo aus keine Rede. Koalition weiterführen oder beenden. Der Text bisher eher schwammig. Die SPD auf Kurssuche.
Gestern gab es das erweiterte Präsidium, was sich damit befasst hat. Und natürlich wird heute auch noch daran gearbeitet. Aber es ist ja ganz klar, dass das neue Führungsduo da eine maßgebliche Rolle spielt.
Doch was will das neue Duo Esken-Walter Borjans einmal im Amt? Gerade ihre GroKo-Kritik hat sie an die Spitze gebracht. Von Anfang an unterstützt von Juso-Chef Kühnert. Der erklärt sich am Mittag via Social Media erneut, sieht sein Zeitungsinterview missverstanden.
Der Parteitag hat wie jeder Parteitag das Recht, das Ding zu beenden oder einen Weg zum Ende einzuleiten, wenn er das für richtig hält. Und ich maße mir überhaupt nicht an, den Delegierten dazu irgendwelche Empfehlungen zu geben oder gar sie zu warnen.
So will der einst leidenschaftliche Kämpfer gegen die GroKo keine Empfehlung mehr abgeben. Wohl auch, weil bei der Aufgabe, die er jetzt anstrebt, mehr Parteilinie gefragt ist. Am Freitag soll der gerade erst wiedergewählte Juso-Vorsitzende aufsteigen zum SPD-Vizechef.
Und darüber habe ich vor der Sendung mit einer anderen Vertreterin der jungen Sozialdemokraten gesprochen, Anna Tanzer, der bayerischen Juso-Chefin in Würzburg. Guten Abend, Frau Tanzer.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Für den Satz an Nikolaus ist GroKo aus, wurden Sie vor 2 Wochen beim Juso-Bundeskongress in Schwerin bejubelt. Bleibt's dabei? Ist die GroKo übermorgen aus?
Na, das werden letztlich die Delegierten am Bundesparteitag dieses Wochenende entscheiden. Das liegt natürlich nicht in meiner Hand.
Aber wenn Sie das sich so wünschen könnten, wie Sie es wollten, dann wäre es doch vorbei jetzt am Wochenende, oder?
Definitiv, auf jeden Fall. Wenn es nach mir gehen würde, dann würden wir die Große Koalition verlassen.
Aber Ihr Juso-Chef Kevin Kühnert, der klingt jetzt nicht mehr ganz so Feuer und Flamme für das GroKo aus auf Biegen und Brechen. Wie enttäuscht sind Sie darüber?
Nicht enttäuscht, weil ich glaube, dass es, wie er zitiert worden ist, wenn man sich dieses Interview anschaut und ganz genau sich anschaut, was er gesagt hat, war ja das, was er letztlich gesagt hat, dass natürlich einfach jede Entscheidung, die von den Delegierten am Wochenende getroffen wird, Konsequenzen haben wird. Das ist ja einfach mal eine ganz logische Aussage und das hat ja auch letztlich jedes Handeln, das man in irgendeiner Art und Weise vollzieht.
Ja, aber vor diesem Hintergrund, mit diesem Vorrauschen, dann ist das doch, wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Da ist das doch ein bisschen weichgespülter zumindest. Er hörte sich viel deutlicher noch an vor kurzem noch.
Also ich empfinde das jetzt nicht so. Ich habe schon das Gefühl, dass der Kevin da genau auch weiß, was er gesagt hat und dass das auch wirklich seine Überzeugung ist. Und ich meine, er hat ja auch recht damit. Man muss einfach schauen, wie die Delegierten sich entscheiden und was das dann auch bedeutet und dass das natürlich irgendwie eine Tragweite hat dessen, wie sie sich entscheiden werden.
Aber man hat so ein bisschen den Eindruck, bisher steht Kevin Kühnert sehr für Anti-GroKo. Er ist der GroKo-Rebell. Und wenn die Aussicht plötzlich auf mehr Macht da ist, er will ja als stellvertretender Parteivorsitzender gewählt werden, dann gibt man plötzlich so die harten Positionen auf?
Das glaube ich nicht. Er hat sich ja auch auf Twitter diesbezüglich heute erklärt und hat auch gesagt, er steht auch natürlich zur Verfügung, wenn wir jetzt anfangen, Wahlkampf zu machen für eine Neuwahl. Also ich glaube, dass er einfach selber da ganz offen reingeht und einfach die Entscheidung den Delegierten überlassen möchte.
Aber Sie haben gerade eben nochmal gesagt, Sie würden am liebsten sofort aussteigen, aber es ist ja kein Selbstzweck.
Nee, es geht ja auch nicht um uns, sondern es geht um politische Inhalte. Also ich denke, dass es schon wichtig ist zu betonen, dass die Große Koalition in den vergangenen oder in dieser Legislatur vor allem Kompromisse eingegangen ist, die einfach nicht gehen. Also da ist natürlich irgendwie das geordnete Rückkehrgesetz zu nennen, mit der auch die Parteibasis sehr, sehr unzufrieden war. Und das sind einfach unzufriedenstellende Kompromisse, auch wenn man sich anschaut, für was parlamentarische Mehrheiten theoretisch da gewesen wären, wenn man sich anschaut, dass der Paragraph 219a immer noch da steht, obwohl es eine Mehrheit gegeben hätte, ihn zu streichen. Also für mich sind es einfach inhaltliche Gründe, warum ich es für richtig empfinde, die Große Koalition zu verlassen.
Na gut, es ist das Wesen einer Koalition, dass man so manche Kröte da auch schlucken muss und dem Koalitionspartner was zu überlassen. Aber Sie haben ja einiges durchbekommen. Erhöhung des Kindergelds, die Grundrente ohne eine aufwendige Bedürftigkeitsprüfung, die soll kommen. Bessere Bezahlung für Pflegekräfte, Mindestvergütung für Auszubildende. Das sind doch alles Dinge, für die die SPD eingetreten ist. Und Sie könnten jetzt ja, wenn Sie aussteigen, die Kontrolle aus der Hand geben, so wie Kühnert das ja formuliert hat.
Ja, natürlich ist das eine Option, wenn man die Große Koalition verlässt, dass man dann eine Kontrolle aus der Hand gibt. Also das ist ja auch einfach eine ganz nüchterne Erkenntnis. Das hat er ja auch genauso gesagt. Und ich meine, natürlich möchte ich auch nicht unbedingt kleinreden, was auch passiert ist. So, aber es sind einfach Grenzen überschritten worden, die einfach manche Dinge auch nicht mehr aufwiegen können.
Und Sie glauben tatsächlich, dass wenn Sie aus der GroKo aussteigen, dass dann die Wehen der SPD vorbei sind, dass es dann besser wird?
Ich glaube, dass wir dann auf jeden Fall die Möglichkeit haben, uns wieder auf unsere Inhalte zu besinnen und auf unsere Grundwerte zurückzubesinnen. Und dafür haben wir jetzt auch zwei ganz großartige Vorsitzenden gewählt. Also Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans stehen ja für wahnsinnig viel, was wir einfach als SPD an Grundwerten vertreten möchten und was unsere Grundwerte einfach sind und die sie ja auch wieder in den Vordergrund stellen möchten. Und ich denke deswegen, dass es jetzt der richtige Weg wäre, die Große Koalition endlich zu verlassen und endlich wieder eine linke Sozialdemokratie, eine starke und eine stolze Sozialdemokratie hier zu haben.
Vielen Dank für das Gespräch. Anna Tanzer, die Vorsitzende der Jusos in Bayern.
Danke.
Und über die Zukunft dieser Sozialdemokratie spricht nachher auch Sandra Maischberger, dann mit Juso-Chef Kevin Kühnert, gleich im Anschluss an diese Tagesthemen. In Washington hält derweil eine ganz andere Frage die Politik in Atem, ob es zu einem Impeachment, also Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump kommt oder nicht. Wochenlang befragte der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses Zeugen, ob der Präsident in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky die Macht seines Amtes für politischen Vorteil missbraucht hat oder nicht. Heute nun kam der Justizausschuss ins Spiel. Der muss jetzt abwägen, ob die Beweislage ausreichend ist für eine Impeachment-Abstimmung im Repräsentantenhaus. Sie merken, es ist ein kompliziertes Verfahren und vor allem, es ist ein politisches Verfahren im Kongress. Es geht nicht um strafrechtliche Fragen. Und genau deshalb trifft Trumps Vorwurf, das Ganze sei eine Hexenjagd der Demokraten, bei vielen seiner Anhänger auf offene Ohren, wie Claudia Buckenmeier aus einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Virginia berichtet.
Blackstone, 3 Autostunden von Washington entfernt und von den Impeachment-Anhörungen. Hier sagen sie stolz, wir gehören zum Süden. Mac Osborne betreibt einen Großhandel für Bier und Wein, ein Familienbetrieb. Wenn er Zeit hat, verfolgt der Trump-Wähler die Berichte über die Anhörungen in der Hauptstadt. Glücklich machen sie ihn nicht. Ich denke nicht, dass Amerikaner wollen, dass das wochenlang so weitergeht. Zeuge um Zeuge. Es scheint, als ob Millionen Dollar verschwendet werden. Unser Land hat so viele Probleme, die wir lösen müssen. Das hier spaltet uns. Der Unternehmer glaubt nicht, dass der Präsident sich gegenüber der Ukraine falsch verhalten hat. Viel davon ist einfach nur gute, harte Politik und gutes Wirtschaften. Man will wissen, wo das Geld hingeht, bevor man jemandem hilft. In Blackstone leben knapp 4000 Menschen. Die Hälfte weiß, die andere afroamerikanisch. Eigentlich eine konservative Gegend. Und doch gewann im Bezirk zuletzt eine Demokratin bei den Kongresswahlen. Die meisten schwarzen Passanten wollen sich nicht zum Amtsenthebungsverfahren äußern. Nicht so Thomas Taylor. Er will, dass die Wahl über Trumps Zukunft entscheidet und nicht ein Impeachment-Verfahren. Im November 2020 beschließen wir, ob wir ihn behalten oder ersetzen. Wenn wir ihn jetzt loswerden, bricht Chaos aus. Für die Leute, die ihn gewählt haben, bedeutet das, dass ihre Stimme nicht zählt. Im Herrensalon der Stadt spricht Molly Black hin und wieder mit den Kunden über das Impeachment. Die Anhörungen selbst aber verfolgt sie nicht. Sie steht zu Präsident Trump, unabhängig davon, was die Ausschüsse zutage fördern. Jeder hat Vor- und Nachteile. Es gibt Dinge, die einen Präsidenten gut oder schlecht machen. Schauen Sie sich die Wirtschaft an. Es gibt keinen Grund, ihn aus dem Amt zu werfen. Keinen Grund für das Impeachment. Sie sollen ihn in Ruhe lassen. Ich denke, er macht einen tollen Job, stimmt der frisch rasierte Mann ihr zu. Sonderermittler Mueller als Deko. Die Betreiber der ortsansässigen Pension sind bekennende Demokraten. Aus ihrer Sicht ist das Amtsenthebungsverfahren gerechtfertigt. Aber sie glauben nicht, dass das bei der Wahl eine Rolle spielen wird. Einer, der für Clinton arbeitete, sagte, auf die Wirtschaft komme es an, Dummkopf. Darum geht es wohl. Die Menschen werden sich anschauen, wie die Wirtschaft läuft, und das wird zum Vorteil der Regierung sein. Diese Einschätzung verbindet Demokraten und Republikaner in Blackstone. Und da ist noch mehr. Sie alle beklagen ihr gespaltenes Land. Verantwortlich dafür aber machen sie den jeweils anderen.
Von Klimaschutz ist derzeit viel die Rede, aber die EU hinkt den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Nur wenige der selbstgesteckten Ziele werden 2020 voraussichtlich erreicht. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Susanne Daubner.
Nach einem Bericht der Europäischen Umweltagentur ist der Energieverbrauch in der EU zuletzt wieder gestiegen. Außerdem seien die Treibhausgasemissionen in den Bereichen Landwirtschaft und Transport nicht zurückgegangen. Beim Schutz der biologischen Vielfalt hinkt die EU den Daten zufolge besonders weit hinterher. Nur 2 der 13 festgelegten Ziele könnten hier im kommenden Jahr erreicht werden. Ginge es im gleichen Reformtempo weiter, würde die EU auch die Klimaschutzvorgaben für 2030 und 2050 verfehlen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat sich offen dafür gezeigt, den Einsatz deutscher Soldaten in Afghanistan durch bewaffnete Drohnen zu schützen. Was der Bundeswehr vor Ort fehle, sei die Möglichkeit, selbst für solch einen Schutz zu sorgen, sagte die CDU-Politikerin in Kunduz. Kramp-Karrenbauer besuchte ein Lager, das zuletzt mehrfach mit Raketen beschossen worden war. In Kunduz sind derzeit etwa 100 deutsche Soldaten stationiert. Die deutsche Autoindustrie wird nach Einschätzung ihres Spitzenverbandes VDA die Beschäftigung im kommenden Jahr noch stärker zurückfahren. Die wichtigen Exportmärkte China und USA seien rückläufig. Auch der Heimatmarkt, der in diesem Jahr noch um 4% wuchs, wird nach Einschätzung der Branche 2020 den Rückwärtsgang einlegen. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Der Umbruch der Branche wird immer deutlicher. Neue gesetzliche Vorgaben und die Ausrichtung auf die Elektromobilität werden das Wachstum nach Meinung des Branchenverbandes erst einmal bremsen. Der VDA rechnet damit, dass 2020 bis zu 15% aller verkauften Neuwagen einen sogenannten alternativen Antrieb haben werden. Damit sind neben reinen E-Autos auch hybride Wasserstofffahrzeuge und Autos mit Gasantrieb gemeint. Dieser Umbruch wird vor allem Arbeitsplätze kosten. Der VDA geht davon aus, dass der Stellenabbau im kommenden Jahr Fahrt aufnehmen wird. Gleichzeitig werden im Bereich der Elektromobilität aber auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Studien sagen aber für die Autoindustrie insgesamt einen Verlust von mehr als 100.000 Stellen voraus.
In Stockholm sind am Abend die alternativen Nobelpreise verliehen worden. 2 von 4 Preisträgern waren allerdings nicht anwesend. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und die chinesische Frauenrechtlerin Guo Jianmei. Der brasilianische Ureinwohner Davi Kopenawa hingegen nahm die Auszeichnung selbst entgegen. Er kämpft unter anderem für den Schutz der Wälder im Amazonasgebiet. Ebenfalls geehrt wurde die Menschenrechtsaktivistin Aminatou Haidar aus Afrika. Sie setzt sich für eine Unabhängigkeit der Westsahara ein.
In unserer Serie Lösungsfinder blicken wir heute nach Nordrhein-Westfalen. In Köln gibt es 2 Männer, bei denen geht alt vor neu. Sessel, Sofas und Vitrinen abgeschrappt oder durchgesessen, das macht alles nichts. Retro-Schick ist ohnehin angesagt und wieder verwenden auch. Und den beiden ist wichtig, dass es aber nicht nur darum geht, mit restaurierten Möbeln ein bisschen Geld zu verdienen, sondern klarzumachen, in jedes einzelne Stück haben Handwerker einst harte Arbeit gesteckt und mitunter wertvolle Hölzer verwendet. Über die Idee, mit Schleifpapier und Hobel gegen die Wegwerfgesellschaft anzutreten, berichtet Philipp Wundersee.
Wen trifft es heute? Phil Dabbert und Marc Vomberg auf der Suche nach alten Möbeln, die sie vor der Schrottpresse bewahren wollen. Und das heißt, Augen auf im Recyclinghof.
Die haben halt viel mehr Charme als die neuen Sachen meistens. Also wenn man da so ein bisschen Liebe reinsteckt und so, kann man da halt auch irgendwas machen, was halt irgendwie keiner zu Hause stehen hat. Und das ist dann halt irgendwie so was Besonderes, was man dann zusätzlich in der Wohnung hat. Und wenn das dann noch auf der anderen Seite irgendwie nicht in den Müll gelandet ist, dann ist es halt umso schöner.
Alten Möbeln neues Leben einhauchen, das ist ihnen wichtig. Sie haben es abgesehen auf Schränke, auf Stühle, auf Kommoden. Ihr Motto: restaurieren statt verbrennen. Es geht weiter zu einer Haushaltsauflösung. Immer mit dem Bus stundenlang unterwegs. Auf der Suche nach alten Schätzen aus Holz.
Ich glaube, die größte Challenge ist, sowas immer mitzunehmen, ohne halt dann kaputt zu machen. Ne? Oh Mann.
Aber sie wollen mehr als nur schleifen. Sie wollen die Gesellschaft verändern. Sie wollen aufmerksam machen auf die Herkunft des Holzes und, wie sie meinen, auf die teils schlechten Arbeitsbedingungen in der Holzindustrie. Idealisten mit Schraubenzieher und Vision. Marc arbeitet hauptberuflich mit Jugendlichen in sozialen Projekten. Phil lebt in seinem VW-Bus und hat sich nach seinem BWL-Studium gegen einen Anzugsjob entschieden. Die beiden Freunde sind Mitte 20 und haben viel aufgegeben für ihre Idee.
Es geht dann eher so um das Bewusstsein, einfach nichts Neues zu kaufen. Und das gibt uns auch so viel, dass wir halt echt von morgens bis abends jeden Tag ackern. Ne? Und dann trotzdem noch im Bus hier hinten schlafen, weil die Miete nicht bezahlt werden konnte.
Willkommen in ihrer 200 Quadratmeter Werkstatt bei Köln. Die Stücke arbeiten sie hier mit Freunden gemeinsam auf. Ein Ort, an dem sie Werkzeug und Ideen teilen. Ein Ort gegen die maßlose Überproduktion der großen Hersteller. Während die letzten Urwälder immer weiter abgeholzt werden, fehle vielen Konsumenten der Bezug zur Natur.
Für uns war es jetzt eine Arbeit von einem halben Tag. Wir verkaufen es auch einfach für, das kann man auch so sagen, für so 100, 130 Euro. Und wenn man das jetzt einfach mal vergleicht mit einem Stück von Ikea, genau dasselbe quasi, auch also komplett aus Pressspan, 399 Euro, ist halt verrückt. Und das ist den Leuten einfach nicht bewusst.
Die Auslieferung noch ganz persönlich. In dem Tisch stecken 8 Stunden Arbeit. Und hinter der Idee der Möbelkiste steckt eine Vision, die zumindest Julia Mohr inspiriert hat. Sie hat schon zum zweiten Mal bei den Jungs neue, alte Möbel gekauft.
Ja, es ist einfach irgendwie eine super geile Sache, weil alte Möbel erstmal vor dem Müll zu retten und irgendwie gegen unsere Wegwerfmentalität anzukämpfen. Und halt einfach super schöne Möbel, langlebige Möbel, vor allen Dingen zu einem fairen Preis.
2 Jungs mit 2 Zielen. Alte Möbel wieder neu erstrahlen lassen und ein Bewusstsein schaffen für einen anderen Umgang mit dem Rohstoff Holz.
Und wir schauen noch auf das neue Wetter. Claudia Kleinert, was zeigt sich denn am Himmel in den kommenden Tagen?
Ingo Zamperoni, morgen wird es nochmal recht sonnig werden, dann aber kommen dichte Wolkenfelder. Denn im Augenblick haben wir so klassisches Hochdruckwetter, aber Sie sehen, diese wolkenfreie Zone, die wird immer mehr zusammengeschoben. Wir liegen jetzt noch am Rande des Hochs, das Sie jetzt gleich auch hier östlich von uns sehen werden. Und dann kommt ein neues Hoch, aber das braucht noch eine Weile, bis es zu uns kommt. Deswegen ist erstmal der Weg frei für Tiefdruckgebiete. Und dieses Tief, das jetzt noch auf dem Atlantik liegt, das wird am Freitag oder ab Freitag besser gesagt, dann bei uns häufiger mal für Regen und verbreitet für starken Wind sorgen. Die Temperaturen aber steigen sogar noch mal zum Wochenende, denn im Moment liegt schon warme Luft in höheren Luftschichten und die wird durch den Wind untergemischt. Und das heißt, dass wir dann auch in Hamburg zum Beispiel auf 9 bis knapp 10 Grad kommen werden. Anfang der kommenden Woche geht's aber deutlich bergab. Jetzt, morgen Vormittag, haben wir es noch mit Nebel zu tun, der sich in der Nacht gebildet hat. Dichtere Wolkenfelder im äußersten Norden, auch im Laufe des Nachmittags. Nebelfelder, die sich gar nicht auflösen, Bodensee zum Beispiel, Oberrhein oder in Teilen Hessens. Im Norden gibt es dichte Wolken, in Schleswig-Holstein auch ein paar Tropfen. Die Temperaturen steigen dann meist auf Werte zwischen 1 und 8 Grad direkt an der Küste. 12 Grad sogar in mittleren Höhenlagen am Alpenrand. Der Wind dazu kommt im Norden aus südwestlichen Richtungen, ist vor allem an und auf der Nordsee frisch bis stark unterwegs. Die nächsten Tage Regen aus Nordwesten und der kann am Freitag in höher gelegenen Tälern, in den Mittelgebirgen, zum Teil als gefrierender Regen fallen. Dichte Wolken im Süden, Nebel und am Samstag dann erneut neuer Regen. Das heißt ziemlich wechselhaft das Wochenende, immer wieder nass, morgen nochmal trocken.
Alles klar, vielen Dank Claudia für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Sandra Maischberger und ihren Gästen, das Nachtmagazin mit André Schünke dann um Mitternacht. Und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dann, tschüss.